Wenn du den Lehrer nicht hast, der dich abholt und dich begeistert für die Fächer, dann bringt die Software eben auch nichts. Da sage ich mir, vielleicht sollten wir da so ein bisschen zurück und, wie ich immer sage, ein bisschen mehr investieren in Menschen. Denn nur die Menschen, die dich begeistern und dich abholen, werden in dir Motivation erwecken und dich für Fächer, sage ich jetzt mal, begeistern und dich darin besser machen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Zeugnis Zukunft. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt es gehört, ich werde hier im Podcast mit spannenden Menschen sprechen, die Bildung neu denken und gestalten wollen. Einer, der das bereits seit mehr als 20 Jahren tut, ist Daniel Jung. Viele von euch kennen ihn vor allem durch seine Mathe-Erklärvideos.
Was ist eine Funktion? Was gibt eine Funktion an? Funktionen sowieso werden euch begleiten, euer komplettes Mathe-Leben, ob ihr wollt oder nicht. F von x ist der Funktionswert von x, wenn ich für x etwas einsetze. Es kommt raus. Und zwar für 2x minus 4.
Die Videos werden mehr als 60 Millionen Mal im Jahr geklickt und haben schon den einen oder die andere erfolgreich durch die Schulzeit oder das Studium gebracht. In den Kommentaren liest man zum Beispiel Folgendes.
Meine letzte Rettung vor der Arbeit morgen.
In 7 Minuten mehr gelernt als in 10 Jahren in Mathe.
Not all heroes wear capes.
Und am dritten Tag erschuf Gott Mathe bei Daniel Jung. Und er sah, dass es gut war.
Als Mathehelfer, Unternehmer, Podcaster und Keynote-Speaker setzt sich Daniel Jung für die Transformation in unserem Bildungssystem ein. Und er zeigt immer wieder auf eindrucksvolle Weise, wie digitales Lernen in der Praxis aussehen und gelingen kann. Zum Beispiel mit seiner Mathe-Plattform mathefragen.de oder Eden, einem KI-Lernassistenten. Grüß dich Daniel, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, grüß dich. Danke für die Einladung.
Bevor wir gleich in den Deep Dive gehen, lass uns mal einen Blick zurückwerfen, und zwar in deine Schulzeit. Unser Podcast heißt ja Zeugnis Zukunft. Wenn wir ein Zeugnis von dir sehen würden, was würden wir daraus erfahren über den Schüler Daniel Jung? Welche Erinnerungen hast du an deine Schulzeit und vor allem, wie gut warst du in Mathematik?
Auch ich habe sehr positive Erinnerungen. Ich habe ja gefühlt in der Steinzeit Abi gemacht, 2001, also klassisch mit Zettel und Stift. Ich hatte in Mathe nie Probleme, immer Einsen und Zweien, da war ich echt strebsam. Und auch sonst war ich eigentlich eher, was man so einen strebsamen Schüler nennen mag. Ich habe aber auch immer viel Sport gemacht, das heißt, ich war nicht so ganz in der Nerd-Ecke. Das heißt, die Kombi aus Mathe und Sport hat mir immer sehr gefallen. Und so hat sich das dann mein Leben auch durchgezogen nach dem Abitur, dass ich dann eben ins Mathe- und Sportstudium gegangen bin.
Spannend, dass du sagst, du hast 2001 Abitur gemacht in der Steinzeit. Also ich habe im Jahr 2000 Abitur gemacht, ein Jahr vor dir. Ich fühle mich noch gar nicht so steinzeitlich. Aber du hast gesagt, Mathe und Sport waren so deine Gegenstände. Bei mir war es tatsächlich auch Mathematik und Geschichte. Ob es an der Mathematik lag, weiß ich gar nicht so sehr. Es lag daran, dass ich einen sehr, sehr guten Mathematiklehrer hatte. Jetzt ist es aber vielfach so, dass an Mathe ja in der Schule keiner vorbeikommt. Und für viele ist das eher ein Gegenstand, der ihnen schwerfällt, ein Angstgegenstand. Warum glaubst du, ist das so?
Das hat sich über Jahrzehnte, glaube ich, so entwickelt, dass der Matheunterricht, ich meine, man kennt es ja, ne? Da kommt die häufigste Frage, wofür brauche ich das? Und die Antwort ist meistens, um deinen Abschluss zu machen. Es ist sehr ergebnislastig, dass wenn du das Ergebnis nicht exakt richtig hast und zweimal sauber unterstreichst, dass du dann für als nicht gut befunden wirst. Dabei geht es in der Mathematik ja eigentlich um das Erkennen von Strukturen und Mustern. Du kannst es eigentlich anwendungsorientiert behandeln. Wo kommt es in der Welt vor? Dann kommt der Fakt dazu, dass es auch schwierig ist, richtig gute, ich sag jetzt mal, Mathematiker in die Schule zu bringen, weil die Wirtschaft eigentlich auch mittlerweile wesentlich mehr Geld zahlt. Das heißt, du hast dann teilweise auch fachfremdes Personal, da können die dann auch nichts dafür. Und ich glaube, in dieser Kombination plus natürlich jetzt in den letzten Jahren der Zugang im Internet zu Menschen, die Mathematik auf eine erfrischende Art und Weise präsentieren, wo man dann auf einmal merkt, hoch, es ist ja eigentlich gar nicht so schwer und es kann ja Spaß machen. Das driftet gerade so aufeinander. Und ich glaube, dass das einfach so ein Prozess war über mehrere Jahrzehnte. Und wir haben offensichtlich noch keine Lösung gefunden, das flächendeckend so umzusetzen, dass man wirklich diesen Spaß an Mathematik, also wenn ich sage Spaß an Mathematik, dann graust es ja den meisten schon, die sagen, wie kannst du das in einen Satz zusammenführen? Und ich sage, ja, gebt mir mal ein paar Minuten und dann seht ihr, ja, das ist eigentlich gar nicht so, wie man es aus der Schule kennt. Weil aus der Schule sagt man einfach, okay, Mathe, das war das mit den Zahlen und ich war froh, wenn ich irgendwie durch war. Und das ist, glaube ich, diese Kombination, die Summe dieser ganz vielen Ereignisse, die sich da zusammentragen.
Das heißt, du sagst, Mathe kann und sollte auch Spaß machen und man sollte auch Schülerinnen und Schüler vermitteln, warum sie Mathematik lernen. Vieles im Leben ist ja Mathematik und kann durch Mathematik gut oder besser verstanden werden. Wenn es nur für den Abschluss ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, die Motivation zu finden. Wenn wir uns jetzt die letzten PISA-Studien anschauen, dann sehen wir, dass wir gerade im Bereich Mathematik von Mal zu Mal schlechter werden. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also traue erstmal keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist natürlich immer schwierig, was testest du auch? Auch hier kann ich wieder nur sagen, es ist wieder eine Kombination aus vielen Effekten. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass wir jetzt aus anderthalb Jahrzehnten Smartphone kommen, was gerade in den letzten 5 bis 8 Jahren dramatisch an Zulauf gewonnen hat und du so die Fähigkeiten verloren hast, wirklich selbst etwas zu machen. Also ein ganz banales Beispiel, Kopfrechnen, wo man sagt, ja, das kann ja das Handy oder was auch immer. Es gibt vedische Mathematik, das kann man mal im Internet nachgucken, wird mit V geschrieben, vedische Mathematik, wo aus Indien kommend die Kids in relativ frühen Jahren das Kopfrechnen lernen, das Zusammenzählen, das Multiplizieren von Zahlen auf eine einfache Art und Weise, um den Spaß an der Mathematik zu finden, um damit umgehen zu können. Und ich glaube, das war dann auch wieder ein Prozess, Zugang eben zu Smartphones, der Umgang, der damit aber nicht geschult worden ist. Social Media spielt da eine Rolle. Ich bin gefangen in Social Media Prozessen, bin auf einmal 6, 7, 8 Stunden teilweise auf TikTok. Und ich glaube, da haben wir irgendwie verpasst in der Schule, ich sag jetzt mal, ich will es vielleicht jetzt nicht Medienkompetenz nennen, vielleicht ja auch doch, das wirklich durchzugehen mit den Kids und sie da an die Mathematik dann wirklich ranzuführen.
Wenn wir uns jetzt mit anderen Ländern schon mal vergleichen müssen und das passiert, seit es diese PISA-Studie gibt, könnte man das nicht vielleicht im positiven Sinn machen? Und zwar, wir schauen uns mal an, was vielleicht in anderen Ländern besser funktioniert und versuchen, daraus zu lernen. Man kann da in unterschiedliche Länder schauen, man kann nach Schweden schauen, man kann nach Finnland schauen, man kann sich asiatische Länder als Vorbild nehmen, Japan, Südkorea. Oder glaubst du, ist das zu kurz gegriffen, weil jedes Land seine eigenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen hat? Auf der anderen Seite könnte man ja eigentlich meinen, Mathematik ist überall Mathematik, oder?
Ja, eigentlich schon. Und ich glaube, ich meine, wir haben ja jetzt nochmal einen Sonderstatus mit den Durchbrüchen jetzt im Bereich KI, so nenne ich es jetzt mal, dass wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in die skandinavischen Länder gucke, die haben natürlich frühzeitig überlegt, also wie kann ich Digitalisierung in Schule denken? Da geht es ja gar nicht mal um Mathematik, sondern wirklich, wie denke ich Digitalisierung, auch von der Raumstruktur her? Also wie sieht ein Raum aus? Wo liegen Endgeräte? Wann greife ich drauf zu? Wann mache ich Mathematik? Wie mache ich Mathematik? In Asien, das genieße ich immer mit Vorsicht, da wird ja, ich sag jetzt mal, wie soll ich es nennen, sehr so auf dem Trimm-dich-Pfad Mathe reingeprügelt, was ja auch nicht verkehrt ist, weil Mathematik dann natürlich teilweise auch Arbeit ist, dass man wirklich auch selbst dann eben mit Wiederholungsprozess immer wieder was machen muss. Und dann bist du bei so einer, ich sage jetzt mal in Deutschland vielleicht so einer Laschi-Einstellung, wo du sagst, ja komm, guck mal, ob der es macht. Und ich glaube, wir verkomplizieren auch viele Dinge immer in Deutschland. Ich sage jetzt mal, wie lange haben wir jetzt überlegt, führen wir jetzt Tablets ein? Hat das Tablet dann Internet? Welche Software nutzen wir? Da habe ich mir gesagt, in der Zeit hätte man auch einfach wieder Zettel, Stift, Papier nehmen können. Mein Neffe ist jetzt 7, der kommt jetzt in die 2. Klasse. Der rechnet auf dem Papier, der ist super in Mathe, der hat einen Wiederholungsprozess. Die Lehrerin am Ende des Tages steht weiterhin der Mensch im Mittelpunkt. Wenn du den Lehrer nicht hast, der dich abholt und dich begeistert für die Fächer, dann bringt die Software eben auch nichts. Da sage ich mir, vielleicht sollten wir da so ein bisschen zurück und, wie ich immer sage, ein bisschen mehr investieren in Menschen, Denn nur die Menschen, die dich begeistern und dich abholen, werden in dir Motivation erwecken und dich für Fächer, sage ich jetzt mal, begeistern und dich darin besser machen. Ich glaube, da haben wir auch einen wesentlichen Schuss verpasst. Wenn ich das jetzt auch mitkriege, ich war gestern auf dem Kindergeburtstag von meinem Neffen, da waren unterschiedliche Altersgruppen da und überall ist der Fachkräftemangel im Lehrerbereich jetzt zu spüren. Stunden fallen aus, Fächer werden verkürzt von der Zeit her, wo ich mir denke, vielleicht sollten wir jetzt mal ein paar Euros mehr tatsächlich in die Menschen stecken. Und das besagen ja auch alle Studien, was vielleicht da wieder so eine Vereinigung ist. Sei es jetzt John Hattie Studie, dass der Mensch einfach dort im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, da haben wir einen Zug verpasst.
Das heißt, auf der einen Seite in Menschen investieren, in Lehrkräfte investieren. Auf der anderen Seite sind die politischen Antworten dann oft sehr rasch da. Man schneidet schlecht im Lesen ab, man schneidet schlecht in Mathematik ab und die politische Antwort darauf ist dann oft mehr Mathematikunterricht, mehr Deutschunterricht. Wenn wir uns jetzt ein anderes Beispiel anschauen, also in Italien haben Kinder wesentlich mehr Mathematikunterricht als die Kinder in der Schweiz, trotzdem schneiden die Schweizer Kinder besser ab. Also es kann ja nicht allein an der Quantität liegen, oder?
Nein, absolut nicht. Ranga Yogeshwar hat auch ein Buch über die Ansätze der Mathematik auch in frühen Jahren gemacht, wie du eben mit einigen wenigen Kniffen es hinbekommst, dass Kids auch wirklich die Angst vor der Mathematik verlieren. Und jetzt kannst du überlegen, wann startest du mit welchen Programmen? Und ich sage, je früher du einsteigst, um den Kids die Ängste der Mathematik zu nehmen, sei es mit vedischer Mathematik oder anderen Handkniffen, desto schneller kommst du voran. Und da muss man dann genau in die Programme reingehen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich stundenlang Mathematik mache mit, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht Softwareprogrammen oder was auch immer. Und der Effekt ist nicht da. Und was weiß ich, die Schweizer haben sich vielleicht ein paar gute Bücher geholt und haben Programme umgesetzt, wo du eben mit wenigen Handkniffen die Mathematik beibringst. Ich meine, ich zeige es ja auch, dass ich mit etwas so Banalem wie einem Erklärvideo den Anreiz schaffe, dass mir durch die Bank weg nicht nur Kids, sondern auch Eltern schreiben, ich habe nicht nur den Mathe-Inhalt verstanden, sondern ich habe auch den Spaß an der Mathematik verstanden. Und das eben in kürzerer Zeit, anstatt stundenlang irgendwo in einem Raum zu sitzen. Und dann kommt man ganz schnell auch auf Klassengrößen. Da habe ich mit Aladin Elmar-Falani in meinem Podcast drüber gesprochen, dass es, sagen wir mal, auch ein Mythos ist, dass du die Klassengröße unglaublich schrumpfen musst. Also du kannst auch mit 20 bis 25 Leuten guten Unterricht machen. Er muss halt nur wohl vorbereitet sein und gut ablaufen. Ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt nicht verrennen in irgendwelchen Konzepten, die in die Lehre führen, sondern wirklich da auch mal Experten zusammenbringen, um jetzt, sagen wir mal, auch den zukünftigen Lehrkräften das richtige Handwerkszeug an die Hand zu legen.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, Mathematik kann man immer noch ganz gut erlernen, wenn es durch die Hand geht, sprich mit Zettel und Stift. Auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wo es sich ganz stark um Daten, um KI-Systeme und Co. dreht. Wo glaubst du denn, birgt die Digitalisierung gerade für den Mathematikunterricht Chancen und wo hat sie ihre Grenzen?
Die Chancen sind zum einen auf jeden Fall, wenn ich halt früher mit Zettel und Stift mich überprüft habe, welchen Lernstand ich in einem Thema habe. Und die Lehrkraft musste dann alle Zettel einzeln durchgehen und schauen, wo welche Lücken sind, um dann zu sagen, so pass mal auf, du hast da noch eine Lücke, du hast da noch eine Lücke. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, sagen wir mal, auch mit Tablets eine Haptik ja gegeben ist, wo ich ja wirklich schreibe und Aufgaben mache. Und eine Lernsoftware überprüft dann in Echtzeit, da hast du noch eine Lücke und schlägt dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Erklärvideo vor, wo du mit kleinen Einheiten diese Lücken schließt und dann zu einem, das nennt man dann Master Learning, also wirklich zu einem Meistern des Konzepts kommst. Diese Chancen hatten wir ja in den letzten Jahrzehnten nie. Und das sind, sagen wir mal, einfache Handwerkszeuge, um zu sagen, so entlaste ich ja auch die Lehrkraft, die ja dann viel mehr Zeit hat, ich sage jetzt mal im Unterricht rumzugehen, Gespräche zu führen, Empathie weiterzugeben. Und KI schafft es natürlich jetzt auch, bei dieser Überflut an Wissen, die wir da draußen haben, wo wir ja mittlerweile ja eigentlich so schlau wie nie sein müssten, aber wir finden das Wissen ja nicht. Auch da kann KI super unterstützen, um zu sagen, führe mich doch jetzt bitte zu der passenden Einheit, die ich jetzt gerade suche. Und in der Kombination haben wir eigentlich die Chance, überflüssige Prozesse, nämlich 30 Leute in einem Klassenraum, die ein ganzes Jahr lang immer getaktet das Gleiche machen, um hoffentlich von der Lehrkraft die Information zu bekommen, hier hast du noch eine Lücke, hinzu, so kommen wir eigentlich Schritt für Schritt zu einem Meistern des Konzepts und dem Schließen von Wissenslücken. Denn das ist eigentlich das, was sich ja in den letzten Jahren dann auch immer wieder aufgebaut hat, wenn ich jetzt nochmal die Mathematik wieder nehme, wenn ich von Jahr zu Jahr so immer so mit so einer 2 minus, 3 plus, 3 minus durchkomme, dann bauen sich diese Lücken von Jahr zu Jahr auf. Und das ist eigentlich jetzt die große Chance von KI, diese Lücken zu schließen und gar nicht mal jetzt, ja, die KI kann uns ja die Hausaufgaben machen und alles mal eben so lösen, sondern wirklich dieses Schließen von Wissenslücken, um Konzepte zu meistern.
Daniel, du bist ein Mensch, der ein Talent dafür hat, komplexe Themen anschaulich und auch verständlich zu erklären. Wir haben da draußen ganz, ganz viele Lehrkräfte, die dieses Talent auch haben. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass Lernprozesse erfolgreich zu gestalten noch andere Skills braucht. Welche sind das aus deiner Sicht?
Also wenn man sich jetzt ein komplexes Problem nimmt und das einfach erklärt, das ist die eine Geschichte. Wenn du in der Lehrtätigkeit bist, ist das Wichtigste, wenn du mit Menschen arbeitest, Empathie. Dass du eben auch Gesprächspartner bist. Und da wage ich es zu bezweifeln, dass wir gerade jetzt auch mit den natürlich unglaublichen Fortschritten im Bereich KI so weit sind, dass da annähernd jemand ist wie ein Mensch, der aufnimmt, wie deine Gefühlslage ist. Da spielen so viele Prozesse eine Rolle, dass ich sage, am Ende des Tages ist der Mensch wichtiger denn je, denn er muss sich bei all dem, was da draußen passiert, eben emotional auch abholen. Und der Rest, dafür gibt es Lösungen, dafür gibt es KI. Aber du als Mensch, der sich auch in, ich sage es mal, auch wenn ich eine Klasse vor mir habe, der sich hineinversetzt, was machen die Kids gerade in der Altersstufe durch? Wie gesprächsbereit bin ich? Und dafür mehr Freiräume zu schaffen, gerade von der Zeit her auch, dass die Lehrkraft dann wirklich auch Gesprächspartner ist, dich aufbauen kann und dich fördern kann. Das ist für mich der größte Aspekt.
Du hast jetzt ein Plädoyer gehalten für die Lehrkraft, für den Mensch. Du hast vorhin auch schon Hetti angesprochen, der ja ganz klar sagt, das Wirksamste im Unterricht, das entscheidende Momentum ist die Lehrkraft, das entscheidende Momentum, ob Lernprozesse gelingen oder nicht gelingen. Jetzt bist du Deutschlands wohl bekanntester Mathematikerklärer und Bildungsinfluencer, aber eben kein Lehrer. Ist dir das in der Vergangenheit manchmal zum Vorwurf gemacht worden oder wird es zum Vorwurf gemacht? Gibt es Kritikerinnen, die sagen, der Daniel Jung macht sich's leicht, er macht da seine Erklärvideos, er muss aber nicht jeden Tag vor einer Klasse mit 25, 30 Schülerinnen stehen und sich beweisen?
Also erstmal die Antwort ist ja, eine Zeit lang auch sehr stark. Vielleicht hier der Hintergrund, weil das die wenigsten wissen. Ich habe nach dem Abi 2001 mein Studium begonnen, Mathe und Sport, und habe mich selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, was Nachhilfe gemacht hat. Und ich habe die kompletten 2000er nichts anderes gemacht, als in kleinen Gruppen, in Einzelnachhilfe, aber auch in Großgruppen Unterricht gemacht, live vor Ort für Schüler, für Studenten. Wir hatten dazu noch eine Tennisschule. Ich habe Tenniscamps geleitet. Ich habe die Kids über Nacht da gehabt. Ich habe Trainergruppen gebildet. Wir hatten 60 Leute im Tenniscamp. Ich kann dann verstehen, dass das manche nicht wussten. Dann sehen sie, ich habe dann 2011 begonnen mit der Digitalisierung von meinem Content, weil ich es als Chance genutzt habe, um so wesentlich mehr Menschen zu erreichen, dass dann in den 2000er natürlich Lehrkräfte hergehen und sagen, okay, da sind jetzt Kids, die sagen mir, der Daniel Jung hat mir viel besser beigebracht. Das gibt natürlich wieder Emotionen preis und dann kann ich verstehen einfach, dass manche hergehen und sagen, was will der denn da? Ja, der nimmt jetzt ein paar Videos auf, sitzt zu Hause vorm Laptop und freut sich einen Ast weg. Und ich glaube, das muss man einfach nur kommunizieren und aufräumen, weil ich ja nie gesagt habe, ab jetzt sitzen die Kids alleine vorm Tablet und brauchen keine Lehrkraft mehr. Habe ich schon immer Verständnis dafür gehabt. Ich habe mich teilweise gerade auf ehemals Twitter, jetzt Ex, in Konversationen wiedergefunden, wo ich versucht habe, meinen Standpunkt zu erklären. Aber da kommt ja noch dazu, dass ich auf meiner Reise mein Studium abgebrochen habe. Das ist ja noch on top, dass die Leute sagen, was will der denn da? Ich habe für mich in Rückbetrachtung die richtige Entscheidung getroffen, weil ich so viel experimentieren konnte und bin mit dem Kernfokus immer noch bis heute der Erklärvideos zu einem Aspekt gekommen, in dem ich wirklich richtig gut bin und mit dem ich einen wirklichen Hebel habe und suche eigentlich jetzt immer weiter in allen Kooperationen nach Möglichkeiten, das einzusetzen. Und jetzt sind wir natürlich in einem Zeitpunkt, wo es eben auch die Lehrer Schmidts gibt. Ja, ein Lehrer Schmidt, der echter Lehrer ist, der Schulleiter ist, der auch Videos produziert hat, einfach als Additum, um seinen Kids etwas in der Klasse mitzugeben, wo dann auf einmal, weil er es über YouTube auch teilt, auch auf einmal Millionen von Folgen. Und jetzt merkt man auf einmal, das, was ich da gemacht habe, ist ja nichts anderes als ein Werkzeug zu geben, wie damals, ich sag mal, die letzte große Bildungsrevolution war der Buchdruck. Ja, auch damals war die Panik groß. Wer produziert Content? Ist der verifiziert? Kann ich dem trauen? Und das Gleiche sehe ich jetzt gerade immer auch noch bis heute mit den Erklärvideos. Es ist ein super Handwerkszeug, um es als Additum zu nutzen, um sowohl von lehrender Seite aus Freiräume zu schaffen, als auch die Lernenden maximal zu unterstützen. Und ich behaupte mal, dass wir immer noch sehr am Anfang sind, das wirklich konzeptionell richtig gut zu nutzen.
Du hast es gesagt, du siehst dich als Additum. Du willst und kannst durch das, was du tust, guten Unterricht nicht ersetzen, aber du kannst helfen. Welche Lücken kannst du schließen durch das, was du tust, und welche Lücken kannst du nicht schließen?
Auch hier, wenn ich die Kommentarspalte durchgehe, wenn ich aus lernender Sicht gucke, der Unterricht ist vorbei. Was mache ich jetzt? Ich habe eine Frage. Vor YouTube habe ich bei Google etwas eingegeben. Man hat mir Texte ausgespuckt. Jetzt finde ich die Erklärvideos. Und ich sag mal, wenn man mich jetzt fragt, welche Lücken kann ich in Mathe schließen, dann würde ich mal ganz frech sagen, alle. Denn ich habe jetzt mit 3000 Erklärvideos eigentlich von 1 plus 1 ist 2 bis komplexe Analysis das komplette Fundament hingelegt, dass du sagen kannst, okay, ob ich den Einstieg finde, ob ich mitten in einem, ich sag mal, komplexeren Themengebiet bin wie Differentialgleichungen, wo ich vielleicht einfach nicht mehr weiß, was eine Potenz ist, dann fliegt das Video rein. Also diese fachlichen Lücken, die sind alle so weit abgedreht und die finde ich eigentlich immer vor und kann damit die Lücke schließen. Was ich nicht machen kann, ist zu identifizieren, wo ist denn deine Lücke? Also da geht ja ein Lernender jetzt her, ist in einem Thema und weiß noch gar nicht, wo die Lücke ist, sondern er sucht jetzt einfach mal nach etwas, was er nicht verstanden hat, und das irgendwie so aufzunehmen mit einer Software, um dann zu sagen, die Software kann dir jetzt sagen, wir haben dich jetzt begleitet und auch nicht nur über 1-2 Tage, sondern vielleicht wirklich über 1-2 Jahre. Und hier haben wir entdeckt, dass du dort noch vielleicht diese kleine Einheit des Videos schauen solltest. Das kann ich nicht und das kann auch immer noch. Deshalb haben wir ja bei mathefragen.de auch wirklich Menschen, die Fragen beantworten und keine KI, weil der Mensch immer noch am besten identifizieren kann, wo du jetzt mit deiner gestellten Frage, mit deiner Aufgabe, die du geschickt hast, wo du nicht weiterkommst, identifizieren kann, wo deine Wissenslücke ist. Und da haben wir noch so ein Gap, was man schließen kann. Und dafür muss man dann eben aber auch Menschen zusammenbringen, auch Experten in den Bereichen. Und dann eine Software, die eigentlich die ganze Zeit trackt, welche Frage ist gestellt worden, wie hat die Lehrkraft identifiziert, welche Lücke ist geschlossen worden.
Ulrich Schmidt vom MMB-Institut hat YouTube mit Amazon verglichen und er hat gesagt, dass YouTube für die Schule eine ähnliche Bedrohung ist wie Amazon für den Einzelhandel. Kannst du das nachvollziehen oder stimmst du dem zu?
Ja, das ist tatsächlich auch in meinen Vorträgen drin, weil in der Studie komme ich nämlich eben auch vor. Ich habe mit Ulrich Schmidt auch mal kurz geschrieben. Das ist natürlich so eine Aussage, die man auch wieder falsch aufnehmen kann. Natürlich wird YouTube die Schule nicht ersetzen. Ich glaube, man muss diese Aussage dann hinterfragen. Es ist einfach so, dass in der Studie, und die war ja noch vor Corona, ich glaube, die war 2019, und dort war schon 40% auf YouTube, wo die Kids reingehen und wirklich Wissensinhalte suchen. Das muss man natürlich aufnehmen und hinterfragen und überlegen, wie kann ich es denn jetzt einsetzen? Also ich glaube, die Frage ist, wie nehme ich das jetzt auf und überzeug auch die letzten Lehrkräfte, die vielleicht gesagt haben, diese Digitalisierung, das ist alles gar nichts. Wie kann ich es eben sinnvoll im Unterricht einsetzen? Ab welchem Alter? Wie kann ich den Effekt nehmen, dass die Kids durch die Bank weg Videos suchen bis heute und sich von Videos Einheiten, zum Beispiel Mathe, erklären lassen? Das kann ich ja im Unterricht gut einsetzen, bevor ich das Rad jetzt komplett neu erfinde und überlege einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, wie könnte ich ein eigenes YouTube für die Schule bauen, die alle, ich sage jetzt mal, Education Creator zusammenbringt, werbefrei und ohne Ablenkung, um dann diesen Hebel zu nutzen und eigentlich in der Schule dann eben nochmal die Lehrkräfte entlasten und ihnen mehr Freiräume geben, um sich um die Kids zu kümmern.
Jetzt waren wir schon bei Amazon und in Interviews mit dir fällt immer wieder mal auch der Name Elon Musk oder Jeff Bezos. Sind zweifelsohne zwei der einflussreichsten Persönlichkeiten auf unserem Planeten. Und wenn man die beiden ansieht, die verfolgen durchaus unterschiedliche Ansätze, wenn es um Schule und Bildung geht. Elon Musk hat selbst eine Schule gegründet mit Ad Astra in Texas, die durchaus Montessori-Ansätze verfolgt. Was genau ist es, was dir an den beiden gefällt?
Ich war mir nie zu grämen, einfach über den Teich zu gucken, was auch die USA machen. Also ich muss ja nicht immer nur innerhalb von Europa nach Skandinavien gucken. Und ich fand es halt sehr interessant zu überlegen, Was machen führende Tech-CEOs mit ihren Kids? Warum haben sie ihre Kids bis 11, 12, 13 Jahre? Warum halten sie sie frei von Technologie? Was steckt dahinter? Warum sagt sich ein Elon Musk, ich bin mit dem Schulsystem nicht mehr zufrieden, ich denke jetzt Schule wirklich mal neu, und zwar von diesem Problem erkennen, das Problem identifizieren, nach einer Lösung zu suchen und anhand dessen Handfertigkeiten zu üben. Ich fand bei Jeff Bezos sehr interessant, dass er, ich glaube, es ist in Nashville, 20 bis 25 Pilotschulen auch gegründet hat, wo auch wieder echte Menschen sind. Es gibt Lehrräume, die sind technologiefrei. Und wir in Deutschland sagen immer, da sind die Multimilliardäre, die wollen die Kids einfach nur zu neuen Mitarbeitern für ihre Firmen machen. Da sage ich mir, aber nehmt das doch mal als Beispiel. Die haben ja selber das Geld gehabt, um wirklich auch diese frischen Gedanken, diese Zukunftsvisionen umzusetzen. Es ist ja nicht verkehrt, dort einfach mal drauf zu schauen. Und ich finde es einfach faszinierend, dass sich solche Menschen die Zeit nehmen, um in den Bildungsbereich zu gehen. Die könnten ja auch andere Dinge machen. Die könnten ja den ganzen Tag surfen gehen mit ihrer Kohle. Aber die kümmern sich ja wirklich drum. Ich würde mal dieses Pauschale wegnehmen. Ja, das sind die Multimilliardäre, die wollen nur ihre neuen Kunden gewinnen, sondern was haben die wirklich gemacht und wie können wir uns davon eine Scheibe abschneiden? Du hast Montessori schon gesagt, ob es jetzt Montessori ist oder Steiner oder was auch immer. Es gibt ja mehrere Konzepte und die sind ja nicht alle falsch, sondern was kann man sich davon einfach mal annehmen? Und auch Jeff Bezos war früher auf einer Montessori-Schule und fast alle führenden Tech-CEOs. Und ich gebe nur mit, dass man sich einfach mal damit beschäftigt, um dann auch einfach sanft und schrittweise davon Sachen umzusetzen. Und das finde ich eigentlich faszinierend. Und da schaue ich immer eigentlich weltweit, wo gibt es wirklich neue Konzepte? Denn dann sollten wir aufpassen in Deutschland, bevor wir dann immer jammern, dass sich irgendwann doch, wie jetzt eben Elon Musk in Grünheide, ein Tesla-Werk aufmacht und dann nebenan Schulen baut und dann unsere Kids auf diese Schulen gehen. Vielleicht könnten wir in Deutschland ja eben selbst diese Konzepte nach vorne bringen und die zukünftigen Schulen bauen.
Jetzt kann man in unterschiedlichen Interviews mit dir immer wieder heraushören, dass du dir von Lehrkräften und von anderen Stakeholdern, Entscheidungsträgerinnen im Bildungsbereich wünschst, dass sie einfach mal tun, ein Risiko eingehen, einfach mal machen. Wenn wir über Elon Musk, Jeff Bezos gesprochen haben, gesagt, die haben auch einfach mal gemacht, haben Mut gehabt, haben gesagt, eigentlich sind sie mit dem Bildungssystem für ihre Kinder nicht zufrieden und sie versuchen es anders zu machen. Dieses einfach mal tun, einfach mal machen, das klingt oft so einfach, aber es ist ja scheinbar nicht so einfach. Was braucht es, damit endlich mehr Bewegung ins System kommt? Wie können wir diesen Mut auch unterstützen? Wie können wir dieses Tun-Wollen auch unterstützen? Weil Lehrkräfte haben es ja nicht so einfach. Die haben eine Menge Stress im System, die haben unterschiedlichste Herausforderungen. Viele sagen, sie kommen gar nicht dazu, das zu tun, wofür sie eigentlich da sind, nämlich zu unterrichten, weil sie irgendwelche bürokratischen Dinge machen müssen. Verwaltungsaufwand ist riesig. Vertretungsstunden, Lehrkräftemangel, wir kennen das alles. Also dieses einfach tun und vorangehen ist vielleicht nicht immer so einfach. Wie können wir die Menschen, die tun wollen und vorangehen wollen, noch besser unterstützen, damit sie in Wirksamkeit kommen?
Ich kenne die Rückmeldungen jetzt auch durch meinen Podcast, wo ich ja auch verschiedene Lehrkräfte hatte, die mir das eben auch zurückspiegeln, eigentlich wie du gesagt hast. Das ist schön gesagt, ja, mach einfach mal und dann kommt doch die nächste administrative Aufgabe, die man erledigen muss und dann ist die Zeit auch irgendwann vorbei und dann musst du halt irgendwann überlegen, okay, dann willst du ja auch mal ein bisschen Freizeit haben. Ich verstehe das, aber ich kann einfach nur appellieren, auch auf die, ich sage jetzt mal, die Leuchttürme zu gucken, ob es ein Bob Blume ist im Internet, ein Lehrer Schmidt, ein Max Mittelmann mit dem Internetbrand Physik mit C, der einfach über die Zeit hinaus, wo eigentlich Schluss wäre, sich gesagt hat, ich mache wirklich und vielleicht sich bei denen mal Inspiration holen, bis dann ein signifikanter Teil vielleicht auch sagt, okay, ich gehe jetzt die Extrameile. Ich weiß, wie schwierig es ist, dass man aus diesem Trott rauskommt. Ja, ich habe die administrativen Aufgaben, und vielleicht findet man dann einige Mutige, vielleicht auch von Schulleiterseite aus, die sagen, okay, passt mal auf, ihr dürft es auch machen. Wahrscheinlich müssen wir auch eben Entscheidungsträger, und damit meine ich Schulleiter, mit ins Boot holen, die dann auch sagen, okay, pass auf, mach du mal. Und dann kann ich nur hoffen, dass in den nächsten Jahren ein signifikanter Teil sich da draußen findet, der sagt, okay, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, ich gebe jetzt mal ein banales Beispiel, am Sonntag, wo ich eigentlich die Füße hochlegen will, weil die Woche so schwer war, sage ich mir, pass mal auf, ich versuche doch jetzt einfach mal ein halbes Jahr jeden Sonntag etwas Neues zu machen. Ob es Erklärvideos sind, ob es digitales Material ist, ob es das Internet durchsuchen ist mit Neuigkeiten, die ich dann an einem Tag mit meiner Klasse durchgehe im Unterricht, um einfach so auf frische Gedanken zu kommen, das wirklich einfach mal zu machen, da kann ich nur sagen, versucht die Extrameile zu gehen und connectet euch mit denen, die es schon gemacht haben. Denn es gibt wirklich extrem viele Beispiele. Da sind wirklich draußen einige, die es schon gemacht haben, die auch helfen können, die euch vielleicht auch entlasten können. Und andererseits, das ist aber, ich habe die Hoffnung fast aufgegeben von der Politik, so ein paar Signale von oben, wo die Politik dann sagt, okay, pass mal auf, wir unterstützen auch in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt noch gar nicht welche, ob es geldtechnisch ist, mit einfachem Abrufen von Geldern, um die Leute zu entlasten. Es gibt da wirklich auch Lehrkräfte draußen, die wollen weiter im Unterricht sein, die wollen weiter am Mensch arbeiten. Aber denen müsste man einfach mal sagen, weißt du was, die zwei Tage von mir aus Donnerstag und Freitag, kannst du dich jetzt mal völlig frei digital bei vollem Ausgleich entfalten. Wir wissen noch nicht, was bei rauskommt, aber wir unterstützen dich dabei. Das ist vielleicht jetzt nochmal ein Signal an die Politik, um da von der Seite vielleicht auch zu unterstützen.
Du hast jetzt gerade selbst gesagt, du hast die Hoffnung manchmal schon fast aufgegeben. Und es ist tatsächlich so, und das ist ja gut nachvollziehbar, dass manchmal auch ein bisschen Resignation durchklingt. Du bist jetzt seit mittlerweile über 20 Jahren im Bildungsbereich unterwegs, versuchst, Bildungssystem weiterhin zu entwickeln, zu verändern, sprichst viel auch mit Politikern, mit anderen Entscheidungsträgerinnen. Wie gehst du mit Frustrationen um, die man ja definitiv erlebt, wenn man seit 20 Jahren am Bildungssystem arbeitet? Und was motiviert dich, weiterhin diese Extrameile, die du auch angesprochen hast, zu gehen und trotz Herausforderungen und manchmal sehr langsamer Fortschritte aktiv zu bleiben und dran zu bleiben und weiter zu tun und weiter mutig zu bleiben und weiter mit einem guten Beispiel voranzugehen?
Ja, Frustration lasse ich meistens im Fitnessstudio aus und stemme Gewichte. Das muss ich so ehrlich sagen, weil das ist dann immer Handy aus, Musik an und los geht's. Oder beim Joggen, wo ich hier am schönen Rhein entlang laufe und da den Kopf frei kriege. Es ist in Teilen echt hart gewesen und auch immer noch hart. Und dann findet man sich damit ab. Und von der unternehmerischen Seite offenbart es dann aber auch neue Chancen. Man macht sich mehr Gedanken, man überlegt, mit welchen Startups man kooperiert, um neue Wege zu gehen und die Zukunft zu gestalten. Was mich motiviert, sind eigentlich diese permanenten Chancen, die sich ergeben, gerade jetzt auch im KI-Bereich mit den Durchbrüchen gerade der letzten 2 Jahre, die so viele neue Chancen darbieten, um dort zu testen, etwas Neues nach vorne zu bringen, wie ich es ja auch mit meiner KI-Studie versucht habe, umzusetzen, um zu sagen, wie kann ich denn jetzt den Effekt nochmal verkürzen, dass man sagt, ich suche Material im Internet, komme auch schon irgendwie auf Videos, aber wie komme ich vielleicht noch an passende Stellen? Und das motiviert mich eigentlich jetzt aus unternehmerischer Sicht zu sagen, ich habe da eine freie Gestaltung und kann neue Konzepte voranbringen, die ja dann tatsächlich auch Einzug in Schule finden. Und so mache ich mich jetzt mal gefasst auf die nächsten Jahre mit weiterhin Frustration von der einen Seite, die ich dann im Fitnessstudio bearbeite, und der Motivation aus neuen Modellen aus unternehmerischer Seite.
Wir im Bildungsbereich tätig sind, wir erwischen uns selbst immer wieder dabei, wenn wir über Bildung sprechen, wenn wir über die Schule sprechen, reden wir viel über Herausforderungen, wir reden viel über Hürden. Und auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, positiv zu bleiben und hoffentlich einen optimistischen Blick in Richtung Zukunft zu haben. Und deswegen auch mein Versuch, die heutige Folge mit was Positivem abzuschließen. Wenn du an eine Person oder an eine Innovation denkst, was fällt dir ein, was inspiriert und was könnte positive Veränderungen im Bildungsbereich vorantreiben?
Ich sage immer, schaut doch mal, was in einer breiten Fläche wirklich skalierbar ist. Und wenn ich jetzt mal einfach die Khan Academy nehme, die leider Gottes immer noch die wenigsten kennen. Die hat jetzt 170 Millionen Lernende jeden Monat. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 170 Millionen Lernende jeden Monat. Und die Khan Academy ist ein Non-Profit-Unternehmen. Sie nimmt kein Geld. Und sie vereint eigentlich all das, was wir uns wünschen. Content von Videoseite. Content von Aufgaben mit Lösungen. Eine Software, die Lücken identifiziert. Ein Tool, was für Lehrer gemacht ist, was unglaublich viele Lehrer im Einsatz haben, was Freiräume für Lehrer schafft. Und da finde ich es manchmal nicht verkehrt, auf solche weltweiten Leuchttürme zu gucken, um dann zu sagen, das ist doch super, dann lasst uns das doch nutzen. Wir müssen das Rad ja jetzt nicht neu erfinden und irgendwelche Tools selber bauen und Millionen von Geldern verschleudern, was wir ja auch wissen, 16 Bundesländer, jedes probiert sein eigenes Tool. wie wäre es denn einfach mal, wenn wir so ein Tool einfach für alle einführen und nutzen? Und das stimmt mich positiv, dass es genau so etwas gibt. Und ich kann einfach jetzt nur noch mal die Khan Academy erwähnen und auch das neue Buch von Khan. Ich habe da nichts von, aber ich habe 2012 das erste Buch gelesen, die Khan Academy, die Schule von morgen. Es ist heute noch aktuell, das Buch. Und das neue Buch, Brave New Words, da geht es darum, wie die Khan Academy jetzt auch in der Verantwortung, wie sie stehen, mit so viel Lernenden, wie sie in Teams drüber nachgedacht haben und weiter drüber nachdenken, wie sie KI einführen. Und zwar nicht, um rezeptartig Aufgaben vorzurechnen, sondern den Lernenden dazu ermutigen, selber nachzudenken, Aufgaben durchzugehen und Ansätze zu bekommen. Und auch in diesem Buch findet man unglaublich viele Zukunftsvisionen, die man umsetzen kann. Und so etwas stimmt mich positiv, dass man das auch ganz einfach einsetzen kann, um diese kleinen Dinge zu erreichen, wie kriege ich Lehrkräfte, also wie schaffe ich mehr Zeitraum für sie. Und da sage ich mir, lasst uns jetzt nicht das 30. neue Tool bauen, sondern lasst uns mal schauen, welche gibt es da schon draußen und lasst uns diese nutzen.
Danke, dass wir mit diesem positiven Ausblick und mit einem Leuchtturm enden können. Das war sie nämlich schon, unsere allererste Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Vielen Dank, Daniel, dass du heute unser Gast warst.
Vielen Dank.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt in den Kommentaren. Und abonniert doch ganz einfach den Podcast. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.